Episode 122, Thierry Henry. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und bei mir im Studio wieder Stefan Adelmann.
Hallo, hallo Stefan. Hallo Cupsieger Alex Stegisch.
Ja, das brauchst du jetzt eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, weil die Auswärtsfahrten sichten wir uns ja mittlerweile im Gesicht an. Wir sind in dem Alter angelangt, wo man uns einmal kurz erblickt und sagt, ah, da ist wieder was passiert.
Aber es war jede Anstrengung wert.
Auf jeden Fall.
Ja. Also mit bester Laune sind wir zurück über die Pack und dem 7. Cup-Titel im Gepäck.
Es war eigentlich ziemlich gut, also das Spiel war sowieso voll gut. Es war mal wieder so eins dieser Highlight-Sachen. Ein bisschen besser war dann nur, dass Rapid kurz drauf noch gegen Salzburg in der Meisterschaft gegangen hat. Das muss ich sagen, hat mich fast genauso gefreut, ja, weil es jetzt das vielleicht so ein Meisterschaftstitel wird. Ja. Bravo, an dieser Stelle vielen Dank an alle Rapid-Fans da draußen, die regelmäßig zuhören. Wir sagen ja, wir wollen auch nicht nur schlecht über Rapid reden, überhaupt nicht, auch wenn die Mission 33 noch ein bisschen länger dauern wird. Aber wir sind schon auch dankbar für solche Sachen. Schützenhilfe aus Wien, in doppelter Hinsicht.
Ja, absolut. Ja.
Und sonst?
Du, 122. Episode, wir haben einen besonderen Protagonisten heute. Wie wir das Ganze geplant haben, habe ich mir schon gedacht, das wird was für ein Stegisch werden.
Das ist leicht, da braucht er nicht viel vorbereiten.
Da kann er einfach auspacken. In Erinnerungen schwelgen und vor seinem geistigen Auge den Thierry Henry laufen sehen. Aber wir haben gesagt, heute in unserer 122. Episode machen wir wieder mal ein Porträt. Und zwar um eben besagten Thierry Henry soll es gehen. Und wir werden uns anschauen, welche Rolle er in deinem Leben hinterlassen hat, oder gespielt hat, welchen Eindruck er hinterlassen hat bei mir und welche Rolle er in Nordlondon und sonst überall im Weltfußball
gespielt hat. Der war ja ein bisschen unterwegs auf der Welt.
Gespielt hat. Genauso ist es. Gibt es heute in unserer 122. Episode.
Ja, ich freue mich.
Ja, ich mich auch.
An dieser Stelle, glaube ich, schwenkt man immer gern in die große, weite Fußballwelt hinaus. Und das Wichtigste, was wir so verkünden müssen, glaube ich, ist ein Meistertitel in Italien. Marco Arnautović ist mit Inter Meister geworden. Steht schon fest, schon ein bisschen länger.
Champions League-Sieger und Meister, jetzt muss man sagen, mit Inter, ne?
ja, zum Meistertitel hat er ein bisschen mehr beitragen. Auch noch nicht so richtig viel, aber zumindest ein paar Titel hat er schon gemacht.
Aber eine sehr beeindruckende Leistung, was Inter da abgerufen hat. Bis jetzt, weil es ist ja nicht nur offensiver Wucht, sondern auch defensiver Wucht.
Ja.
Und das ergibt halt gemeinsam wirklich einen sehr, sehr souveränen Meister. Also die sind schon, die letzten Jahre waren ja durchaus, ich meine, Napoli ist auch sehr souverän letztes Jahr Meister geworden. Aber grundsätzlich war schon das für mich Ausgeglichenheit. Aber dieses Jahr waren es ganz einfach die Speerspitze
des italienischen Fußballs. Noch ein bisschen souveräner Meister waren es Leverkusen, aber das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon kurz erwähnt. Und wer seit kurzem auch als Meister feststeht, ist Real Madrid. Da rund um den Jude Bellingham, den wir ja in Episode 114 bei unseren High- und Lowlights extra erwähnt haben. Was das für ein beeindruckendes Spiel ist. Das muss man sagen, der hat das jetzt wirklich bewiesen. Also
und du musst einmal, und das finde ich schon beeindruckend, das muss man sich hin und wieder mal auf der Zunge zergehen lassen, Real Madrid, die noch immer in einer Phase des Übergangs sind, holen sich die Meisterschaft und haben durchaus reelle Chancen, auch die Champions League zu gewinnen.
Ja.
Und das ist für eine Übergangsphase, muss man sagen, in der sie sich selbst ja befinden, laut eigener Aussage, schon sehr beeindruckend.
Ja.
Also wenn es dann denen noch vielleicht vorne statt dem José Luna den Mbappé reinstellt oder sonst irgendwann, dann ist das schon auf die nächsten Jahre hinaus schon sehr, sehr groß. Und was man beim Realkader immer wieder sagen muss, ist, du hast jetzt nicht unmittelbar die Gefahr, dass deine großen Spieler weggehen werden, weil sie sind halt schon bei Real Madrid.
Ja, das musst du halt auch wirklich sagen.
So Vorteil,
ja.
Also das ist, du gehst kaum, wer geht von Real direkt zu Barca, weil Barca wird ja auch oft genannt als Meister, das ist mein Jugendtraum und so weiter und so fort. Natürlich gibt es vielleicht sogar noch mehr Geld in der Premier League, aber wenn du schon bei Real bist, bist du halt bei Real. Und ich sehe jetzt nicht die Valverdes, Tchouaménis, Bellinghams dieser Welt sagen, okay, Real ist nur ein Zwischenstopp gewesen, jetzt geht's weiter auf die große Fußballbühne.
Und was natürlich Real schon ein bisschen in die Karten spielt, es ist in Madrid schon wesentlich schöner als zum Beispiel in Manchester. Ganz objektiv betrachtet, schon ein bisschen
geschehen. Ich vermute, dass du bis zum gewissen Grad recht hast, wobei die Schönheit liegt ja im Auge des Betroffenen. Und es gibt, ist ja so.
Ja, natürlich.
Ich habe jetzt auch von, wenn du es schön meinst, reines Wetter, wird schon so sein. Also ich habe aber
auch gehört, dass Manchester sehr schön kann. Ja, man misst ja in Städten auch Lebensqualität und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wenn du Wien immer auf Platz 1 ist, dass Madrid jedenfalls vor Manchester kommen wird, oder? Vor
Liverpool. Ich weiß es nicht.
Ja, das glaube ich schon.
Aber andererseits mag ich mich jetzt nicht damit beschäftigen, ob du recht hast, deswegen gebe ich dir einfach recht.
Das ist mir eh am liebsten, eigentlich, dann brauche ich nicht zu viel argumentieren. Gefällt mir sehr gut.
Ich weiß es nicht,
ob für alle, die der Meinung sind,
gibt ja,
Dankeschön, für alle, die der Meinung sind, dass ich nicht recht habe, schreibt es mir doch in redaktion@spielfrei.at, aber schön freundlich, weil sonst lese ich es nicht. und könnt mir gerne eines Besseren belehren. Ja. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid und vom Computer sitzt, dann könnt ihr ruhiger mal unseren Podcast überall abonnieren, Sterne vergeben, was kann man sonst noch so machen, Bewertungen schreiben.
Und hört endlich auf, die ganze Zeit Männerlords spielen, ja gut, jetzt endlich mehr spielfrei hören.
Ja, jetzt kenne ich mich wieder nicht aus, das habe ich noch nie gehört, was Männerlords.
Das ist das eine Strategiespiel, das jetzt rausgekommen ist. Das ist so ein Mittelalter-Aufbauspiel. Ich bin so froh, dass ich kein Gaming-PC besitze. Wirklich. Das hat mir das erreicht mich in vielerlei Hinsicht.
Okay,
die Ästhetik also von dem Spiel.
Ja.
Und ich bin wirklich froh, dass ich kein Gaming-PC besitze.
Also nichts auf PlayStation und so.
Nein.
Okay. Dein Glück.
Ja, absolut mein Glück. Ja.
Aber vielleicht findest du ja noch irgendein Handyspiel, von dem du süchtig werden kannst. Schauen wir mal. Stefan, du schaust mir schon so durstig aus.
Ja,
ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir in unsere erste Rubrik gehen.
Das Getränk der Episode.
Stefan, heute haben wir mal wieder was zugeschickt gekriegt. Und zwar hat ein Namenskollege von dir, der Stefan, hat uns gemeint, er will uns eine italienische Köstlichkeit bringen.
Oh, grazie mille. Ein
Lemon Soda in der Zero-Variante.
Liebe ich.
Ja.
Also ich habe es nicht in der Zero-Variante getrunken.
Ja. Zero bezieht sich in dem Fall aber auf Zucker, glaube ich.
Und nicht Zero Spaß oder was meinst
du? Nein, ich glaube voller Spaß bei kaum Zucker. Falls die es noch nicht verwendet haben, dürft ihr es gratis verwenden. Ja.
Also ist das Senza Zucchero? Senza Zuccheri.
Senza Zuccheri,
ja. Ich glaube, ich kann immer Italienisch, aber ich kann nicht so gut Italienisch.
Du bist zumindest der beste Italienischsprecher in diesem Podcast.
Oh, unser Produzent hinter dem Dings, da trat sich die Augen über, weil der glaubt ja seiner Meinung nach, dass er sehr gut Italienisch kann. Oh, das ist aus sizilianischen Zitronen.
Oh, das mag ich, ja.
Das ist nicht irgendwo her.
Prost.
Prost, danke. Hm. Ah, ja. Das ist mein Getränk. Bravo.
Ja, das passt gut. Vielen Dank an den Stefan.
Ich weiß jetzt schon, dass ich die Zuckervariante lieber mag, falls er ein bisschen Nachgeschmack hat, aber ja. Das soll es jetzt nicht gehen.
Ein Nachspül kann es auch haben, die Zuckervariante. Ja. Da bist du mal da besser aufgestellt. Gut, der Durst ist gelöscht. Das heißt, wir dürfen unsere Kreativität frei entfalten und gehen in unsere nächste Rubrik und das sind die großen Szenen.
Wird die Sendung heißen, die großen Zehn, yes, yeah.
Die großen Zehn Gunners, also Spieler des FC Arsenal, die nicht Thierry Henry sind.
Genau.
Ich habe mich extra bemüht, mal wieder einen längeren Titel zu bringen.
Für alle, die zum ersten Mal zuhören, es geht bei unseren großen Zehn darum, dass zu einem Thema unserer Wahl der liebe Alex und ich uns abwechselnd Antwortmöglichkeiten überlegt haben. Das heißt, jeder pro Person 5. Ich muss kurz meinen Zettel holen, der ist runtergefallen. So, bin wieder zurück. also 5 Antwortmöglichkeiten pro Person. Es ergibt gemeinsam die großen 10. Also falls Fan der großen 10 seid, ihr habt schon 121 andere Personen, wo es reinhören könnt.
Was ist denn eigentlich das Mindestalter zum Podcast hören? Haben wir gerade so gedacht.
Ich glaube, es gibt es nicht.
Weil du gemeint hast, so für alle das erste Mal dabei sind. Wenn jemand das erste Mal mit 16 Auto fährt, dann sagt man, das passt, weil mit 15 darf man noch nicht. Also ab wann ist das?
Ich glaube, sind wir jugendfrei? Würdest du unseren Spielpodcast als jugendfrei?
Er ist jedenfalls als jugendfrei gekennzeichnet auf allen Podcast-Plattformen da draußen. Aber ich denke jetzt, wenn jetzt der 10-Jährige sagt, er hat noch nie spielfrei gehört, würde ich sagen, ist okay. Beim 20-Jährigen würde ich sagen, der Fußballfan ist, würde ich sagen, warum nicht?
Mhm.
Und darum, wo ist jetzt das Alter?
Aber weiß ich nicht.
Muss man überlegen. Oder ihr meldet euch und sagt, ab so und so viel Jahren würde es ja spielfrei weiterempfehlen.
Na, also,
ja.
Kommen wir zurück. 10 Antwortmöglichkeiten, 5 vom Stegisch, 5 von mir, ergibt gemeinsam die großen 10. Und heute geht es, wie gesagt, um das Thema die großen 10. Gunners, also Spieler des Arsenal Football Club, die nicht Thierry Henry sind, weil er ist der Größte.
Das, glaube ich, steht fest.
Und er würde bei beiden auf Platz 1 stehen, deswegen ist es etwas unspannend.
Genau.
Aber, lieber Alex,
anfangen da?
Nein, 122, wer fängt an?
Was denkst du?
Weiß ich nicht, muss ich mir nicht genau.
Gerade Episoden fange immer ich an.
Alles Gute, gratuliere.
Ja.
Also, Alex Stegisch, wer ist auf Platz 5 deiner großen 10 Gunners?
Auf Platz 5 ist der einzige Spieler, der ein aktuell spielender Spieler ist. Und zwar ist die Rede von Bukayo Saka.
Oh, Bukayo Saka, sehr gut.
Ein Hales End-Junge, das heißt, kommt aus der eigenen Akademie Zeit seines Lebens, das noch nicht so lang ist, weil er ist wirklich noch extrem jung. Spielt er bei den Gunners, ich glaube, mit 7 Jahren angefangen, jetzt ist er, glaube ich, 21, also schon 14 Jahre, schon richtig viel Pflichtspiele absolviert für die Gunners. Und es fällt nicht mehr viel. Also er ist sicher jetzt natürlich ein absolutes Juwel im Kader. Der wertvollste Spieler bei den Gunners.
Einer der wertvollsten der Welt mittlerweile.
Genau, einer, vor allem in der unter 21-Kategorie misst er sich ja, glaube ich, nur mit Haaland und Mbappé. Ne?
Ja, ich glaube, Mbappé ist ja schon längst drüber hinaus, der ist ja 24.
Ah, ja, der ist ja schon älter, ja. Aber dann wird er gleich mal kommen. Und ja, was für mich noch fehlt, um jetzt wirklich ein richtig guter Fußballer zu werden, und das hat, da kann ich gleich überleiten zum Thierry Henry, der hat das kürzlich über den Phil Foden gesagt. Der Phil Foden ist jetzt mittlerweile in seinem Spielstil angekommen, wo du siehst, der kann eine Partie selber schultern. Das kann der Unterschiedsspieler sein, wie du so schön hast. Und das geht sich beim Saka oft noch nicht aus. Das fällt noch ein bisschen. Darum würde ich auch in der Debatte Foden versus Saka immer sagen, aktuell noch Foden, auf jeden Fall. Der hat dann nochmal ein bisschen mehr Zug. Ja. Aber sonst, glaube ich, ganz verdient auch einen Platz in unseren großen 10 zum Beispiel.
Finde ich gut.
Ja, Platz 5 für dich.
Mein Platz 5, der Inbegriff des englischen Innenverteidigers Tony Adams.
Ah ja, okay.
Tony Adams von 1983 bis 2002 in der ersten Mannschaft von Arsenal. Also sage und schreibe 19 Jahre und hat dabei 624 Pflichtspiele für Arsenal bestritten, was Platz 2 ist und nur ist nur ein Spiel hinter dem Rekordhalter. Und ja, wirklich irgendwie kultiger Typ. Und ich kann mich erinnern, das war diese Zeit, wo ich den Arsenal schon aktiv mitbekommen habe. Damals war es ja noch nicht so leicht, englischen Fußball zu konsumieren. Da entweder müssen lang aufbleiben unter der Woche.
Und dann Zusammenfassungen
schauen. Und dann die Fußballsendungen zu schauen.
Ja.
Oder sonst irgendwie versuchen, was mitzukriegen. Aber Tony Adams war mir damals schon ein Begriff.
Ja, das war bekannt.
Mein Platz
Maschine, natürlich am Nationalteam gespielt.
Ja, und war also sinnbildlich für dieses... Für den englischen Fußball, so ja. wie man halt damals noch kennengelernt hat am Anfang. Damals in Highbury, wie es noch, wenn es geregnet hat. Und jetzt, vielleicht müssen wir alle, die vielleicht wirklich uns beide noch nicht so gut kennen. Wir sitzen ja da, jede Episode ist ja ein kleines North London Derby. Der alte Stegisch ist ja nicht nur älter, sondern auch viel, viel weiser als ich.
Okay,
und deswegen ist er ja auch Arsenal-Fan. Und ich bin ja der naive Jüngling, der Tottenham-Fan ist. Aber wie gesagt, ich versuche in einer heutigen Episode wirklich, weil ich bin Profi, Stegisch.
Ja.
Ich bin Profi. Und deswegen versuche ich heute Profi zu sein und einfach ehrlich meine Meinung zu sagen. Und das Tony Adams ist definitiv mein Platz 5.
Ja, ich stehe da drüber und darum freue ich mich immer, dass
das,
der Harry Kane aus dem Arsenal Nachwuchs kommt. Ja. Aber gut, das ist ja nicht so wichtig, ist ja nicht bei uns Clublegende. Platz 4 bei mir, Ian Wright, absolute Clublegende bei den Gunners. Vor dem Thierry Henry Rekordtorschützer hat nicht viel weniger teuer geschossen als Henry, hat aber wesentlich weniger Spiele dafür gebraucht.
Das mehr. War, oder?
Nein,
weniger?
Ja.
Wirklich?
Ja. Also der Torschnitt bei ihm ist wirklich? Der beste.
Ich glaube, dass der viel länger war.
Nein.
Okay.
Ja.
Spannend.
Und identifiziert sich halt mit dem Club wie kaum ein anderer, ist ein sehr markanter Typ, ist ein Pandit, wie es so schön heißt bei den Briten, also ist regelmäßig im Fernsehen zum Sehen. Und ja, ich schaue ihm irrsinnig gern zu, großes Fachwissen, großer Befürworter der Jugend, was ich ja immer wichtig finde, dass man nicht immer nur schaut, dass man die teuersten und besten Spieler einkauft, sondern eine Mischung macht es aus. Und das ist ja vielleicht, um dem ein bisschen vorzugreifen, will ich nicht sagen, aber dem zumindest auch ein bisschen einzuräumen. Die aktuelle Arsenal-Mannschaft profitiert ja auch ganz stark davon, dass sie halt sehr teure, wertvolle Spieler drin hat, aber auch sehr viele Eigenbauspieler. Mhm.
Ist das der Vater vom Sean Wright Phillips?
Nein, glaube ich nicht.
Nein? Mir ist vollkommen, der hat auch irgendein Kicker-Vater.
Ja, kann sein. Ja, das ist mein Platz 4.
Mein Ian Platz 4, ich mache es ganz kurz. Du hast ihn schon genannt, Bukayo Saka ist bei mir auf Platz 4. Ich habe mich die Zahlen sogar ganz genau.
Ja,
22 Jahre und jetzt schon 225 Pflichtspiele für Arsenal. Irre Zahl, finde ich.
Das ist echt viel.
225 Pflichtspiele im Alter von 22 ist tatsächlich, und ich habe mir seine Verletzungshistorie angeschaut, er ist halt fast nie verletzt.
Das
ist meistens, wenn du das anschaust auf Transfermarkt, da vielleicht mal 3 Tage verletzt und da mal 4 Tage verletzt und so weiter, aber er ist tatsächlich bis jetzt da klopfen auf Holz. Ich hoffe, es bleibt so, kaum verletzt gewesen, der junge Mann.
Wahnsinn, und schon einmal konstant starke Leistungen braucht.
Absolut, sagen. Also, absolut. Na, großartiger Typ, wirklich. Ja. Bin ich ganz objektiv gesehen ein großer Fan von dem jungen Mann.
Ja, ganz objektiv großer Fan wirst du auch sein von meinem nächsten Spieler, weil er einfach eine Position geprägt hat als der zuverlässigste Abräumer, den es vielleicht jemals
gegeben
hat.
Oh, haben wir was da gemeinsam?
Platz 3, Patrick Vieira.
Oh, Platz 3 bei mir auch, Patrick Vieira.
Das ist
so schon her.
Jetzt bin ich aber neugierig, vielleicht du zuerst. Warum gerade er?
Ich habe immer gefragt, was er sich für einen Gatsch da unter die Nasen schmiert. Das habe ich immer interessant gefunden.
Ja, ich weiß, was das ist.
Irgend so ein Menthol, gell?
Ja,
das, genau. Das hast du mir, ja, gleich schon mal erzählt.
Das ist ein Menthol-Gel, ja.
Das hast du mir, glaube ich, vorher schon mal erzählt. Nein, ich finde den einfach dieser, also er hat es aber mit Yaya Touré, diese Box-to-Box-Player. Und ich habe mir aufgeschrieben, wenn Patrick Vieira mit unserem Protagonisten Thierry Henry zusammen ein Kind haben würden, dann wäre das Jude Bellingham.
Ah, schau.
Also ich find wirklich, also wenn du Vieira und Henry mischt, kommt Bellingham raus. Irgendwie. Von der Torgefahr, von der Box-to-Box-Qualität, von der technischen Finesse, von ich kann alles, aber habe auch unglaubliche Physik zum Leadership, zum Flair, weil ja. Um jetzt gar auch von meiner Seite her vorwegzugreifen, Thierry Henry beschreibt für mich das Wort Flair.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
Und das hat auch Jude Bellingham. Ja. Also ich bin ein bisschen ein Jude Bellingham-Fanboy, aber mir kommt halt, wie gesagt, da tickt ganz viel Patrick Vieira drinnen und deswegen, und Vieira war einfach unfassbar geiler Typ. Mhm. Also der hat mir schon sehr taugt, aber auf deiner Seite?
Ja, das ist halt der Inbegriff für den, das ist ja so lustig, ist ein Inbegriff vom modernen Fuß auf Box-to-Box Mittelfeldspieler, aber von vor 25 Jahren. Ja. Und das ist das, was das so arg macht eigentlich, nicht? Ja. Wie lange das schon her ist, dass der die Position so geprägt hat. Und eigentlich, wenn Leute von einem modernen Sechser reden, dann reden sie nicht von modernen Leuten, sondern sie reden immer von Vieira. Mhm. Und der hat halt bei Arsenal eine super Leistung gebracht, der hat aber ja dann auch noch zu Juventus gewechselt und dort auch noch echt noch einiges abgerannt und richtig gut gespielt. Und es war natürlich ewig schade, dass er die Gunners relativ früh verlassen hat, weil das war so auch mit so einem Umbruch dann.
Hat aber 405 Pflichtspiele für Arsenal, ja. Also schon eine ordentliche. Und was ich mir aufgeschrieben habe, aktueller Trainer von Emmanuel Emega.
Schauen.
Und der zwar trainiert Straßburg im Moment.
Okay.
Und ist dort Trainer von Emmanuel Emega, der vergangenes Wochenende in Graz war.
Das habe ich zufällig gesehen, aber
das habe ich gesehen auf den sozialen Kanälen des Vereins.
Ja.
Hat er sich feiern lassen, habe ich gut gefunden.
Ja, kann man immer machen. Ja. Ich würde mich dann auch demnächst in Graz einmal feiern lassen. Das gehört ja.
So, Platz 2, lieber Alex Stegisch. Wer ist auf Platz 2 deiner großen 10 Gunners?
Es ist wahrscheinlich der beidbeinigste Spieler, den ich jemals gesehen
habe. Okay, dann haben wir ein nettes Gemeinsame. Ja. Das kann ich schon, weiß ich jetzt schon mal.
Okay, okay. Aber könntest du raten, von wem ich rede?
Der beidbeinigste Spieler aller Zeiten?
Mhm. Markenzeichen von ihm war, dass er beim Eckball entweder mit links oder mit rechts angelaufen ist. Und da kenne ich kaum Spieler.
Warte mal, hilf mir. Alexis Sanchez?
Nein. Santi Cazorla.
Santi Cazorla, stimmt. Der war ja auch verrückt. Allgemein, eben auf meiner Liste, wie man das durchgeschaut hat, wahnsinnig viele echt geile Spieler, aber es nicht auf meine Listen geschafft.
Ja, es ist.
Santi Cazorla ist unter anderem einer davon.
Es ist, ja. Es ist ein Wahnsinn. Es gab halt noch einen Jack Wilshere.
Also es gab schon wirklich richtig
viele geile Spieler. Ja. Aber ja. Santi Cazorla zeichnet sich da eigentlich dadurch aus, dass er, wie soll ich sagen, in einer spanischen Nationalmannschaft, die einfach Weltmeister und Europameister geworden ist, gab es eigentlich an dem trotzdem kein Vorbeikommen, obwohl er die ganze Zeit verletzt war. Wenn er irgendwie ein bisschen spielen hat können, hat er gespielt, neben so Leuten wie Busquets, Iniesta, Xavi, also
Fabregas.
Und das war alles so, wenn Santi spielen kann, spielt Santi. Und das hat halt gesagt, was für Potenzial das in den Menschen gesteckt wäre, wenn er sich nicht dauernd verletzt hätte, dauernd schwer verletzt hätte. Und es war einfach immer eine Freude, ihm zuzuschauen. Es war so, wie am besten beschreiben würde es wie einen defensiv orientierten Messi. Er war wirklich auf technischem Level unglaublich und eben dieses Markenzeichen so quasi,
ja, stimmt,
ich kann Eckbälle mit rechts oder mit links schießen, da kenne ich nicht viele, das kennen. So Dembélé geht noch ungefähr in die Richtung, der war immer, der ist auch ziemlich beidbeinig, aber nicht so.
Und vor allem so technisch ausgeprägt. Santi Cazorla, wirklich, ja, das ist grandios, ja.
Geiler Typ und ewig schaut. Ich würd gern sehen, wie voll fit der Santi Cazorla seine Karriere vollbracht hat, ja. Ja. Platz 2 bei dir?
Platz 2 bei mir, David Seaman.
Ah ja, der hat es bei mir zum Beispiel nicht drauf geschafft.
David Seaman, Platz 2 auf meiner Liste mit 541
Pflichtspielen. Fast 600
Pflichtspielen. Für Arsenal von 1990 bis 2003.
Ja.
Ist er mit seiner, ja, der zweimal, also du musst es immer schaffen, ich meine, du bist ja auch eine Legende, Alex Stegisch, yes. Aber du musst es immer schaffen,
warum?
Zwei Markenzeichen zu haben.
Ja, was sind sie denn zu zwei Markenzeichen?
Du musst immer einen Schnauzbart haben und einen Pferdeschwanz.
Das Lustige ist, kennst du ihn jetzt?
Ja, ja. Und weißt du, warum er keinen Pferdeschwanz mehr hat?
Nein.
Weil es für eine Charity abgeschnitten hat. Also live im Fernsehen. Und zum Fernsehen komme ich gleich noch.
Okay.
Er hat relativ viel jetzt ins Fernsehbusiness begeben. Mhm. Aber er hat tatsächlich für eine Charity seinen Fuchsschwanz, seinen Pferdeschwanz abgeschnitten. Ja, das habe ich lustig gefunden. Und es ist nämlich lustig. Er ist auch übrigens der der nach Peter Shilton, das ist dieser Tormann, den keiner von uns kennt, aber den jeder aus Erzählungen kennt, weil Peter Shilton, nicht? Der englische Torhüter mit den meisten Länderspielen übrigens,
okay.
Was mich lustig ist, weil er hat nur 75, aber offensichtlich die Torhüter haben oft nicht so viel. Ich habe tatsächlich ein bisschen das, ein bisschen recherchiert, was macht eigentlich David Seaman oder was hat er gemacht nach seiner Karriere, die er 2003 beendet hat. Und zwar hat er dann 2004 bereits als Teilnehmer bei Strictly Ice Dancing mitgemacht. Also das ist sowas wie Dancing Stars auf Eis.
Okay.
Und jetzt, ich sage nur Geordie Boys, ja. Bei alle werden schon aufhorchen. Er ist für Paul Gascoigne eingesprungen. Kurzfristig, weil der hat abgesagt.
Okay.
Und deswegen ist der David Seaman dann eingesprungen. Und jetzt kommt die Magie, er hat die Staffel dann gewonnen. Und hat dann übrigens tatsächlich 2006 noch einmal das Ganze gemacht. Und 2022 hat er dann an der zweiten Staffel von The Masked Dancer mitgemacht. Also offensichtlich taugt ihm das ein bisschen, da im Fernsehen sein.
Ja.
Und ich habe diese ganzen Masked-Irgendwas-Sendungen noch nie verstanden und ich halte für einen kompletten Fullmist.
Ja.
Aber ja, muss ich nicht jeder so denken wie.
Vor allem ist es neulich, du verstehst irgendwas nicht.
Ich verstehe die Episode nicht. Ja, ich verstehe das ganze Prinzip nicht und es ist mir schon mal erklärt, weil ich verstehe es einfach nicht, deswegen
okay.
Mag ich es nicht.
Ja, okay.
Aber was ich zum Beispiel mag, er hat einen eigenen Podcast.
Ja, ich weiß, ja.
Und er hat den absolut, ich meine, spielfrei ist der beste Titel auf der Welt, aber er hat den absolut grandiosen Namen Seaman Says. So wie Simon Says.
Ja, das
finde ich sehr gut, ja.
Ja, ich kenne auch über die Podcast-Schiene. Aber aus einem anderen Kontext, ich habe ihn das letzte Mal gesehen in der Wrexham-Doku.
Ja, okay.
Da hat er nämlich den damals aktuellen Wrexham-Goalie, das war ja der Ben Foster, glaube ich, oder? Der Ex-Premier
League-Goalie,
ja. Als Podcast-Gast gehabt und okay. Da habe ich wieder gesehen, eben ohne lange Haar und ohne Schnauzbart.
Ja, ja.
Er hat ein bisschen undercover-mäßig ausgeschaut, ja.
Er schaut aus, oder wie so damals in den 80er-Jahr-Sendungen, wo immer der böse Bruder dann den Schnauzer gehabt hat. Er schaut aus wie der gute Bruder von David Seaman.
Ja.
Aber David Seaman ist mein Platz 2.
Okay. Platz 1.
Platz 1 bei dir.
Kommt jemand, den der Thierry Henry bezeichnet hat als ein Spieler, der besser war als Messi. Und er hat immer mit Messi zusammengespielt.
Bin ich gespannt.
Ja, Dennis Bergkamp.
Ebenfalls.
Das war klar, dass der auf Platz 1 ist. Also jeder, der sich mit Fußball ein bisschen auskennt, der weiß, dass der Dennis Bergkamp nicht so viele Rekorde hat wie manch andere Starspieler, weil er einfach nicht so gute Mitspieler gehabt hat. Das ist der einzige große Unterschied aus meiner Sicht. Das war ein begnadeter Techniker, sensationell geiler Stürmer, der eiskalt alles eingeschwasst hat, was zum Ende schwassen war.
Also
wunderschön,
ich glaube,
zum Zuschauen.
Also das war jetzt zwar nicht im Arsenal-Trikot, aber im Niederlande-Trikot, damals dieses Tor gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft 1998, wo er den Pass nach 50, 60 Metern darunter gesaugt hat. Wenn den Spieler ausstellen lässt, das war grandios.
Ja.
Und so wie, also wie gesagt, eben auch auf Platz 1, und so wie Tony Adams für mich das Sinnbild für diesen harten, ruppigen englischen Fußball ist halt Bergkamp wirklich auch so ein Sinnbild für Arsenal. Wenn ich an Arsenal denke ich ganz stark neben Henri an Bergkamp, weil er einfach so ein eleganter Fußballer ist.
Ich habe mir
so viele schöne Sachen gemacht.
Ich habe mir zuerst aufgeschrieben gehabt, jeder Batman braucht einen Robin.
Ja.
Aber das passt in dem Fall leider überhaupt nicht.
Jeder Batman braucht einen anderen Batman.
In dem Fall muss man wirklich sagen, die waren halt vom Spielertyp her ganz anders. Aber ich meine, allein, dass der Henri sagt, der wirklich mit beiden zusammengespielt hat, er findet den besser als Messi, ja.
Mhm.
Ja, also, sagt schon was aus. Ja.
Sagt das aus. Ich bin selten auf Instagram. Wenn ich auf Instagram bin, bin ich meistens, um für Spielfrage welche Sachen anzuschauen.
Sehr gut.
Und habe geschaut auf seinen Instagram-Account und er postet hauptsächlich Fotos mit seiner Familie oder alte Arsenal-Fotos. Also dürfte ihm ganz gut gehen.
Ja.
Das heißt, er lässt das Leben gut gehen. Aber was ich auch gelesen habe, das habe ich lustig gefunden, er ist gerade Teil eines Konsortiums, das sich anschickt, einen Verein in der League One oder League Two zu kaufen.
Schön.
Ja, das heißt, auch er steigt ein in die große, weite Welt der Fußball-Club-Eigentümer.
Ja.
Und was werden noch in diesem Konsortium sitzen? Und ich finde das Konsortium sehr cool.
Okay.
Dirk Kuyt.
Ja, ja.
Henrik Larsson.
Ja.
Und Ronald Koeman.
Boah.
Die vier schicken sich an gemeinsam.
Drei von vier finde ich gut. Koeman hat leider als Trainer sehr arg versagt. Ja.
Aber mit Henrik Larsson würde ich, glaube ich, sofort einen Fußballclub zusammenkaufen.
Ja, ziemlich gut, ja.
Ja. Und ich würde nur über die Zeit reden, wie er damals bei Celtic so war und unglaublich gut war.
Und warum man
und keine Dreadlocks mehr hat. Und warum man keine Dreadlocks mehr hat. Ja. Und Dirk Kuyt würde ich fragen, warum man keine Dreadlocks hat.
Ja.
Aber die kaufen sich zusammen einen Fußballverein. Ich glaube, das wird extrem gut.
Ja, man muss sagen, da sind jetzt einige draufgekommen, dass es gibt. Oh, schau, schmeißt du schon Zeit lange.
Ich habe fertig.
Da gibt es jetzt ein besseres Modell als Premier League Clubs zum Kaufen, nämlich Clubs zu kaufen, die unter der Premier League sind und die zum Aufstieg zu führen, ja, ist wesentlich günstiger. Ja.
Nicht nur zum Aufstieg zu führen, sondern auch allgemein was relativ günstig zu kaufen und dann im besten Fall das viel wertvoller zu machen. Wirft halt auch viel Kohle ab.
Ist das das Investieren, von dem alle immer reden?
Ich glaube, das ist das Investieren.
Von dem Geld für einen auf einmal arbeitet, ja, ja, hochgradig unsympathisch. Ja, ja. Naja, müssen eh
Davidson. Ich sage immer, Geld muss nicht für mich arbeiten. Ich finde, du solltest für mich arbeiten.
Jederzeit.
Passt.
Gut. So, weiter geht's. Damit hätte ich gesagt, kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Ja.
Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Weißt du, was wirklich arg ist? Ich habe mir gedacht, der Thierry Henry ist sehr viel älter. Also tatsächlich ist...
Nein, der ist wirklich noch nicht alt.
Er ist wirklich noch nicht alt.
Er hat nicht einmal einen 50er noch gehabt.
Baujahr 1977, ja. Stefan. Ja. Der ist gerade mal 10 Jahre, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. So.
Aufgewachsen am Vorort von Paris, in dem unter anderem auch andere aufgewachsen sind. Patrice Evra und Anthony Martial dürften offensichtlich...
Genau.
Jetzt, also er hat jetzt nicht mit ihnen zusammen gespielt, weil für das sind die Jungs dann schon einmal jünger. Aber die kommen aus der gleichen Hut. Alle miteinander.
Und
das ist ein ganz guter, fruchtbarer Boden gewesen,
genau, für Kicker. Fruchtbarer Multikulti-Bezirk.
Also ich glaube, harter Boden, aber fruchtbarer
sehr
Boden.
Arm, ja. Alles drumherum, viel Straßenkick und so weiter. Wobei der Thierry ja relativ schnell in den Profifußball übergeschwenkt ist, weil er ist dann schon in jungen Jahren in einem Fußballgymnasium vom französischen Verband. Ganz spezielle Fußballschule, wenn wir gescheit recherchiert hätten, hätte ich in Deutsch stehen, wie der heißen wird. Aber das französische KI kann man nicht aussprechen. Und von dem habe ich es bleiben lassen. Aber ja, also er ist ganz früh von daheim weg in die Fußballschule gewechselt und hat sich dem Profifußball gewidmet. Es ging dann eigentlich auch relativ schnell steil bergauf.
Ja, er hat ja dann bei Monaco angeheuert. Und das ist ja auch, da ist ja nicht nur Arsene Wenger aufgefallen, das ist ja auch mir aufgefallen.
Ernsthaft?
Ja. Weißt du warum?
Warum?
Ich habe zu der Zeit, da war ich, das war, wann war denn das? Ich meine, das war schon zum Ende seiner Monaco-Zeit.
Aha.
So 96, 97, da war ich so 10, 11 Jahre. Und da hat mein Großcousin einen Computer gehabt. Und da war ich immer bei ihm. Okay. Und wir haben Anschluss 2 gespielt.
Aha.
Der bis heute, und ich hoffe so sehr, dass draußen jetzt gerade viele in unserer Community einfach nicken werden, der bis heute beste Manager, Fußballmanager, den es gegeben hat. Und mit der großartigen Lizenzproblem, dass es natürlich keine originalen Namen gegeben hat oder kaum originalen Namen.
Okay.
Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Henri geheißen hat, der hat sicher lustig geheißen, weil der Effenberg hat zum Beispiel Apfelberg und so weiter geheißen.
Ja.
Und damals hat es dieses, bei Monaco, dieses extrem arge Stürmer-Duo gegeben.
Mhm.
Beide 19 Jahre alt oder 18 Jahre alt, Thierry Henry und David Trezeguet.
Mhm.
Und dadurch habe ich den Kollegen damals schon gekannt. Und ich habe gedacht, Alter, da habe ich dann ein bisschen nachgeschaut, weil da habe ich ja zu dem Zeitpunkt dann, wie gesagt, am Abend dann montags DSF geschaut. Und die beiden waren richtig, richtig gut zusammen.
Mhm.
Also Henry und Trezeguet war so für mich dieser Inbegriff von, wow, das sind coole Stürmer.
Ja, das sind coole Stürmer. Die haben ja auch ziemlich lange Zeit einen gemeinsamen Weg eingeschlagen. Ja,
absolut, das heißt, absolut.
Und Monaco, Juve, Nationalteam.
Ja, Nationalteam vor allem auch. Und also die zwei waren so, also wenn irgendwas cool war, waren es die beiden.
Mhm.
Die sind auch cool auftreten. Und ich kann mich erinnern, bei der WM 98, und das ist ja das Absurde, der Thierry Henry hatte bis aufs Finale in jeder Partie gespielt und ist ja sogar ein Rekordtorschütze von Frankreich bei diesem Turnier gewesen.
Ja.
Mit nur 21 Jahren. Hat in der Vorrunde 3 Tore gemacht, das ist nicht so, dass die anderen mehr gemacht haben.
Ja.
Aber er hat aber im Finale nicht, in diesem legendären Finale, an das sich jeder von uns, glaube ich, noch erinnern kann, diese zwei Zidane-Tore nach Kornern und dann dieser einsame Emmanuel Petit, der aufs Tor hinläuft.
Ja.
Und da riecht, das ist irgendwie, finde ich, sehr schade.
Ja, da hat es ja dann ein bisschen was gegeben, nicht? Weil es ja dann auch sogar nach dem Turnier zur U21 gestraft
ist. Genau, sind. Sogar degradiert waren dann nochmal, ja.
So, die Gerüchte waren so disziplinärer Richtung aus, aber ich habe das auch nicht gescheit recherchieren können. Also war
ja, und es ist für mich schon ein bisschen sinnbildlich für den Thierry Henry.
Ja.
Dieser unfassbare Fußballer,
ja,
der aber letztendlich bei der großen Preisverleihung zu kurz kommt.
Ja.
Weil wenn du an, WM-Finale 98 denkst, jeder sieht dieses Französisch, also wenn es einigermaßen in der Altersgeneration wie,
weißt,
wie
wir sind, du weißt, wie der Ball ausschaut,
du weißt, wie Stade de France ausgeschaut hat, du weißt, wie die Corner gefallen sind und so weiter. Du siehst Zidane jubeln und der Thierry Henry, der ein super Turnier gespielt hat, spielt keine Rolle in dem Ganzen. Mhm. Und das war die Weltbühne für Zidane, das war die Weltbühne auch für Ronaldo, das ganze Drama rund um Ronaldo vor dem Finale und so weiter. Ja, ja, nicht? Ja. Und das hätte aber auch genauso eine gute Bühne für Henry sein können. Mhm. Aber bei der großen Preisverleihung ist er dann nicht dabei. Ist ja auch, und vielleicht grätsche ich da schon mal rein, ist er der beste Fußballer, der nie Weltfußballer war?
Auf jeden Fall. Also da wüsste ich jetzt nicht, wer da noch vor ihm sein sollte, weil die meisten Fußballer, die wir so im Kopf haben, die verdient haben, Weltfußballer zu sein, sind sie auch geworden. Und er ist seinerzeit bei meiner Meinung nach der Skandal war, wo der Cannavaro gewonnen hat, war er ja auf Platz 2. Und das passt, geht sie in meiner Welt nicht aus, dass der Henri hinterm Cannavaro ist, egal in was für der Listen. Vielleicht außer, wenn es darum geht, wer der bessere Innenverteidiger ist. Ja, ja. Vielleicht. Ja.
Aber und irgendwie war das ein bisschen sinnbildlich. Ja. Und es war ja auch dann durchaus recht holprig nach der WM. Also andererseits hast du gesagt, er wird im Alter von 21 Jahren degradiert in die U21, obwohl er gerade bei der WM 3 Tore geschossen hat. Mhm. Hat dann diesen Transfer zu Juve, der eigentlich auch für nichts war.
Ja, da muss man ein bisschen ausholen jetzt kurz. Eigentlich wäre der Thierry Henry ja 98 von Monaco direkt zu Real Madrid
gewechselt. Genau, ja.
Und aufgrund dessen, dass Real offensichtlich einen Spieler approached hat, wie es so schön heißt, der noch nicht Vertrag verhandeln durfte, sind sie da mit irgendeiner Strafzahlung ausgestiegen und das ist nichts geworden. Und das ist ja schon so eine Frage, nicht? Was wäre gewesen, wenn der Thierry Henry zu Real gegangen wäre? Das ist sehr interessant. Stattdessen hat er zu Juve gewechselt und das hat nicht aufgehen können, weil die haben seinerzeit mit einem 3-5-2-System gespielt, mhm. wo der Henry quasi an Außen Mittelfeldspieler spielen. Mhm. Kein Flügelspieler, kein Stürmer, sondern einfach an Mittelfeldspieler, an klassischen. Und das ist sie halt nicht ausgegangen. Die Idee bei Juve wäre dann gewesen, dass er verliehen wird in Italien, aber jetzt weiß ich nicht mal wohin. Vielleicht so Sampdoria oder so, mhm. irgendwohin mhm. jedenfalls. Also zu keinem bekannten, keinem großen Verein. Und er hat sich absolut quergelegt und hat seinen alten Kumpel Arsène Wenger ins Spiel gebracht.
Und den offensichtlich hat er ja schon vor seinem Wechsel zu Juve schon dem Arsène Wenger gesagt, er würde es nach England holt.
Genau.
Dann in weiterer Folge und das war ja dann auch ein halbes Jahr später. Und war vielleicht dann so gesehen für Arsenal in den letzten 20, 30 Jahren das größte Glück, das vielleicht gegeben hat, schätze ich
mal. Ja, vor allem zu dem Geld, was er gekommen ist.
Weil er hat ja insgesamt in Zeit seiner Karriere sehr wenig Ablöse generiert, muss man sagen.
Ja, 12 Millionen für Juve, 16 Millionen für Arsenal.
Genau, und das war nicht einmal zu der Zeit. Also es war nicht wenig Geld, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, 30 Millionen Euro, 20 Millionen Euro.
Genau, 30 ein Top-Transfer. Bergkamp zum Beispiel ist schon um 40 Millionen gegangen. Ja, also das war seinerzeit so die Top-Liga. Ja.
Und dann plötzlich schlagt er bei Arsenal auf. Und auf den ersten Blick hat sie dann, also wenn man sich nur die Zahlen anschaut, ja relativ gut gewirkt, oder? Von Anfang an.
Ganz am Anfang war es natürlich so, mal ein paar Spiele lang überhaupt nicht getroffen. Und vor allem auch dieses Missverständnis vielleicht, der Thierry hat sich gedacht, cool, ich bin jetzt Flügelspieler bei einem Verein, der einen Flügelspieler braucht. Das passt super. Und der Arsène Wenger auf der anderen Seite, der sagt, nein, der Thierry ist natürlich ein Mittelstürmer. Mhm. Der wird bei uns ganz vorne drinnen stehen, weil der ist unglaublich vom Tor, er muss das nur schaffen. Und dann hat es einige Spiele da, ich glaube fast 8 oder so, könnte es sein, 8 Spiele, bis er das erste Mal drauf hat. Dafür dann halt gleich mit einem Traumtag in Southampton. Und dann ist es dahin gegangen, weil in der ersten Saison, die eben alles andere ist gut gestartet ist, hat er dann schon. Jetzt muss ich nachschauen, wie viel Tore das er gemacht
17,
hat.
17 Saison-Tore gemacht.
17 ist nicht so schlecht in der Premier League, wenn du die ersten acht Spiele lang kein Tor triffst.
Ja, und der war ja auch zu Beginn seiner Karriere, und wir reden da von 1999, da war der Mann schon 22 Jahre. Mhm. Er hat aber zu dem Zeitpunkt noch keine Sensationssaison gehabt, auch bei Monaco nicht.
Genau.
Er bei Monaco war seine beste Saison, hat er gewinnt 9 Tore geschossen. Er hat insgesamt nur 28 Tore für Monaco geschossen. Mhm. Aber da hat man dann gesehen, okay, da passiert gerade irgendwas mit diesem Typen. Und da hat er dann halt wirklich groß aufgeschlagen. Und es hat eigentlich dann Jahr für Jahr, wenn man sich die Zahlen schaut, so ist mal rausgeschrieben, 17, 17, 24, 24, 30, 25, 27 und 10. 10 auch in der letzten Arsenal-Saison vielleicht dem geschuldet, oder nicht vielleicht, aber dem geschuldet, dass er relativ viel verletzt war. Ja. Hat dort nur 17 Partien gemacht. Aber er hat einfach dann tatsächlich jede Saison im großen Stil getroffen. Mhm. Und das war dann schon dieser Thierry Henry, den wir dann richtig groß auf der Weltbühne miterlebt haben.
Ich glaube, über das müssen wir jetzt dann immer reden. Im großen Stil, was heißt das? Wie ordnet man das am besten ein? Du hast vorher gesagt, es ist ein Flair-Spieler. Dem kann ich, nur zustimmen. Also unter Tränen gerade sozusagen ist ein sehr wuchtiger Spieler.
Oder Dynamik und der Intensität. Ja.
Dynamik und Intensität, würde ich auch sagen, das sind auszeichnet. Da gab es unlängst, so wie auf, irgendwo auf einer Plattform halt gesehen, so einen Vergleich Thierry Henry und Mbappé. Der Thierry Henry war in seiner Hochzeit schneller als der Mbappé und gar nicht ein bisschen, sondern, also ich glaube, das bestgemessene war 39 km/h.
Okay.
Das ist für einen Fußballer.
Das ist sehr, sehr viel, ja.
Ungefähr das Beste, ja. Also das war einer der schnellsten Spieler, die es jemals gab, ja. Und dann dieses Markenzeichen durchschießen mit der auftraten Hüften ins lange Eck, den Schlenzer, wo zwar jeder gewusst hat, was es tut, aber du hast dich eigentlich kaum so positionieren können, dass du das verhindern kannst. Ja?
Dieses eine Tor, ich weiß nicht, gegen wen er es erzählt hat, wo er den Ball eben auch wieder mit dem Rücken zum Tor kriegt und ihn dann selbst ganz leicht aufschupft mit dem anderen Fuß und dann quasi halb Volley ins lange Kreuz.
Das war gegen United oder gegen Liverpool.
Das war unfassbar. Also das war im Highbury im Alten, was ja auch einen extremen Charme gehabt hat, dieses Stadion mit den offenen Ecken. Zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ja sogar noch Alex Mallinger mit bei Arsenal im Kader.
Ja.
Das war schon unfassbar. Das war diese Zeit, wo der Fußball so ein Stil, also nicht ein Stilbruch, aber so wo eine neue Generation Stürmer daherkommen ist, die Ronaldos, die Henrys dieser Welt und so weiter, die viel mehr Tempo ins Spiel reingebracht haben, die Tempo und Technik kombiniert haben, eiskalt waren vom Tor, es war schon cool.
Ja, ich habe jetzt am Wochenende war als Pundit bei irgendeinem amerikanischen Fernsehsender, ich glaube CBS oder sowas.
Der Thierry Henry, der ist bei CBS.
Genau. Sowieso, aber nein, es war da, Alessandro Del Piero war zu Gast und er hat gesagt, Titi Henry, Titi, der Spitzname vom Thierry, ist eigentlich nur mit einem Wort wirklich zum Beschreiben, in seiner Prime war unstoppable. Und das glaube ich, es gibt viele Eigenschaftswörter, was man so hinwerfen kann, aber das ist das, was es auf jeden Fall trifft. Er war nicht zum Verteidigen, er war so gut, er hat so einen Zug zum Tor gehabt, es gibt genau einen Spieler, der diesen Zug zum Tor noch besser gehabt hat.
Marco Grill.
Ja, und dann gibt es zwei, weil neben dem einer in Ronaldo, finde ich. Also in R9 Ronaldo. Alle anderen, Messi und Cristiano und so, sind auch sensationelle Spieler, aber die waren nicht, es war anders einfach, ja.
Ja, und wir machen ja in unserem Podcast immer Vergangenheitsbewältigung und das ist ja eine Therapiestunde für uns beide.
Ja.
Wir müssen ja gar nicht erklären, natürlich weiß jeder, was Messi und Ronaldo.
Ja, genau.
Die Diskussion ist mühsam.
Ja.
Messi und Ronaldo sind Messi und Ronaldo.
Ja.
Das ist unfassbar. Aber, und auch die haben extrem viel Flair und alles, brauchen wir überhaupt nicht drin, aber Theorie. Ich finde Messi nicht cool.
Genau, ja. Das ist,
Messi
und
ist
der
nicht
Ronaldo ist auch
cool.
Nicht cool.
Nein, Ronaldo ist nicht cool.
Ja, und der Thierry Henry war cool. Jeder wollte sein,
ja,
der Thierry
Henry, weil er einfach cool ist. Also da was du sagst, okay, wenn wir spielen wir Arsenal, okay, ich würde Thierry Henry spielen, weißt du?
Genau,
ja. Und das ist schon richtig gut.
Er war richtig gut, er hat einen coolen Werbespot mitgespielt, er war einfach
Teil der Invincibles.
Eiskalt. Ja, und vor allem auch dieses, in irgendeinem Podcast habe ich aber gehört, so quasi, wie sehr sie die Invincibles halt gematcht haben. Wenn du in einem Trainingsspiel der Bergkamp 4 Tore gemacht hat, hat am nächsten Tag der Theorie geschaut, dass er 6 macht. Und wenn er 6 gemacht hat, ist er so vorbeigegangen, hat keine Miene verzogen, so quasi, ja, ich habe 6 Tore geschossen, ich bin Theorie.
Und was auch geil ist, ich mir halt den Kader nochmal angeschaut damals,
ja?
Der 2003, 2004er Mannschaft. Braucht man nicht reden, grandiose Spieler drinnen gewesen, klar. Aber trotzdem ist es nicht so, dass du sagst, nur Worldstars. Aber die waren einfach genial, die Mannschaft. Und das ist ein bisschen, was den Vibe hast du jetzt bei Leverkusen auch.
Ja,
klar, echt. Kannst du schwer vergleichen, Premier League und Bundesliga. Aber auch Leverkusen, die haben diese paar genialen Kicker und der Rest ist richtig gut. Aber irgendwas passiert da mit einer Mannschaft, da kommt eine Dynamik rein, wo du sagst, okay, die müssen marschieren und marschieren und marschieren und marschieren. Und sowas war damals bei Arsenal auch. Also das war. Und es gibt so ein paar Spieler, die sind, ich habe mal gelesen, also nicht, ja, ich habe mal gelesen, Thierry Henry hat auch die Wahl zum Most Popular Premier League Spieler der Geschichte gewonnen. Und das ist ja auch eine Auszeichnung, wenn du sagst, Thierry Henry steht über den Farben. Das ist ein bisschen so wie, muss ich wieder einen Sturmvergleich machen, ein bisschen wie Ivan Osim.
Ja.
Wo du sagst, okay, du, Vereine können sich abstoßend finden gegenseitig, aber die wenigsten haben irgendwas an Ivan Osim auszusetzen. Du findest keinen, der sagt, boah, Thierry Henry, das ist scheiße. Nein,
ja,
findest nicht. das ist einfach ein Typ, der über den Dingen steht ein bisschen und mitunter auch so gespürt, aber jetzt nicht in einem negativen Sinn, sondern in einem positiven Sinn. Mhm.
Ja, und dann gibt es natürlich ein großes Event, das bei Arsenal alles ein bisschen so, wie soll ich sagen, nicht zunichte gemacht hat, aber einen ganz argen Strich durch alles gemacht hat, das Champions League Finale 2006 gegen Barcelona. Ne? Beide Teams sind absoluter Topfan. Arsenal geht völlig verdient 1-0 in Führung und dann kriegt der Lehmann eine rote Karte und Arsenal ist von Minute, weiß ich nicht, 17 oder so weg, ein Spieler weniger.
Barca schießt Sol beide. Campbell hat es 1-0 gemacht für Arsenal damals.
Ja, kann sein, ja.
Nach dem Freistoß Kopf rein.
Ja, Barca schießt gleich das 1-1 und gewinnen die Partie dann halt da. Barca damals natürlich schon in absoluter Top-Besetzung. Mhm. Also Messi schon vorne drinnen, dahinter Xavi.
Ich glaube nicht, dass Messi das schon gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir die Dings angeschaut. Also ich glaube nicht, dass er da 5-6, war er zumindest nicht in der Startelfner.
Bei mir kommt vorher gespielt.
Ja, müssen wir schauen,
ja.
Giuliano Belletti hat das da dann gemacht.
Wahnsinn,
ja. Oder wer war denn im Tor? War der Almunia da im Tor? Weiß ich nicht. Wer ist denn reingekommen für einen? Oder war es einer von den polnischen Tor, meinen? Nein, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Manninger gewinnt
es nicht. Nein, Manninger war es sicher nicht.
Nein.
War es Almunia?
Ja.
Kann sein, wie dann dieser Belletti, siehst du wirklich noch, dieser Belletti auf der Seite da durchgeht und dann den Ball so flach rein und er nudelt ihn selber ein ins Tor. Ja. Ah, das war bitter, das war richtig
bis bitter. Bis heute ein bitteres Spiel, weil das... Also
so hätten sie sich die Krone aufsetzen können.
In absoluter Topform hätten sie dort gewonnen, schätze ich, ohne rote Karten, ohne allem. Ja, aber dann ist es halt weitergegangen. Nicht?
Und auch für Ori ist es weitergegangen. Also ja, und er hat ja auch diesen Titel geholt, nur halt dann nicht mehr mit Arsenal.
Sondern bei der nächsten Station und das war FC Barcelona.
Und wir haben ja schon vor der Partie geredet und ich habe sie ja auch reingeschrieben in unser Skript. Er ist ja dann zu Barca gewechselt, war dann von 2007 bis 2010 bei Barca. War er Teil der besten Fußballmannschaft, die es jemals gegeben hat?
Ich habe die Frage im Skript gesehen und ich habe das halt wirklich tatsächlich den ganzen Nachmittag immer mal wieder nachgedacht.
Weil ich lese nur kurz die Startaufstellung beim Finale Barca gegen United in Rom vor, wo dann Thierry Henry seinen Champions-League-Titel geholt hat. Er hat vorne gespielt im Angriff Henry, Eto'o, Messi. Also wenn man zum Beispiel vergleicht Messi, Neymar und Suarez, gewinnt Henry, Eto'o, Messi aus meiner Sicht
eindeutig.
Ja. Dann dahinter Iniesta, Xavi und Busquets.
Es gibt kein besseres Mittelfeld.
Ja. Und dann hast in der Abwehr Yaya Touré, Carles Puyol, Prime Piquet und halt ein Silvinho links außen und dann im Tor Victor Valdes. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es viel besser geht als das.
Ich meine, die einzigen zwei Positionen, die da ein bisschen zur Diskussion stehen, ist, glaube ich, Puyol hat Rechtsverteidiger gespielt. Das könnte man jetzt sagen, schon eher Innenverteidiger. Ja.
Und, aber so von den Namen her, ich glaube, es geht nicht viel größer, oder?
Also es war einfach eine Wahnsinnszeit bei Barcelona. Ja. Also der Pep war und ist ein grandioser Trainer, aber hat natürlich auch sehr gute Spieler unter sich gehabt, ja, vor allem da.
Aber man muss sagen, ich meine, Barca hat das Finale dann 2-0 gewonnen. Dieses legendäre Kopfballtor von Messi, wo er da einen sehr hohen Luftstand hat. Der sehr junge Messi noch zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber es war dann trotzdem ein anderer Vibe, oder? Weil du bist halt, als bei Arsenal war er halt, er hat sein eigenes Gravitationsfeld gehabt. Er war der Center of Attention.
Genau, die Geschichte bei Arsenal ist ja rund um Henry, er ist ja der King sozusagen von Arsenal. Das wird auch immer wieder so tituliert, auch bei seinem Comeback in seiner Zeit. Der King Returns, ne? Trifft im ersten Spiel, hat ein wichtiges Tor, also als Narrativ war natürlich sensationell. Und bei Barca ist er halt wirklich, das muss man schon sagen, einer von vielen gewesen. Also natürlich brauchen wir nicht reden, das war Henry, der hat super gespielt, auch bei Barca. Aber es war was anderes. Mhm. Also die Spielart war ein bisschen anders. Er hat auch wieder auf einmal mehr am Flügel gespielt. Und hat in keinster Weise war er so effektiv bei Barca wie bei Arsenal. Dieser Flair ist ein bisschen verloren gegangen, weil da vorne halt aber
der Messi drin war. Und dahinter Iniesta und Xavi spielen, ja.
Ja, und ja, aber natürlich, es war im Sinne dessen, willst du erfolgreich sein, dann musst du diesen Wechsel wahrscheinlich machen und das hat er halt gemacht.
Und da, wenn es um Individualauszeichnung geht, er gewinnt halt seinen größten Titel halt in der Mannschaft und nicht seinen größten Titel bei Arsenal, wo er der Star war, weißt du?
Ja.
Unterm Strich gewinnst du dann wieder keinen Ballon d'Or.
Wobei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du jetzt, wenn du so quasi ein Teil einer Mannschaft bist und damit Champions-League-Sieger wirst, ob das für einen selber wirklich größer ist, als wenn du der Main Guy bist in einem Team und der Saison umgeschlagen
also
in der Premier League. Könnte sein, dass für ihn persönlich das sogar der größere Titel
ist. Genau, dafür müsste man natürlich mit sehr vielen Fußballern reden und man wird draufkommen, es gibt nicht die eine richtige Antwort. Aber es ist de facto, natürlich ist es eine Diskussion, warum spielst du Fußball?
Ja.
Und darauf wirst du unterschiedliche Antworten finden. Weil wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wir bashen ihn ja jedes Mal oder immer wieder mal Neymar, aber er wird zufrieden sein mit dem, was er gemacht hat. Wir sagen halt, ich finde es halt nicht cool, wenn du so viel kannst und bei keinem Club, bei dem du gespielt hast, eine Legende bist.
Die Neymar-Diskussion, da sage ich einfach, der Typ ist sicher guter Fußballer, aber ist menschlich einfach peinlich. Punkt. Ja. Und damit, das wird niemals, in Spielfrei wird es niemals an Neymar-Porträt geben. Da gibt es vor allem 10.000 Fußballer ein, die wir vorher machen. Ja. Damit ist der Typ abgekackt, gesagt.
War gut gebrüllt. Nein, passt. Ja. Aber
ich weiß, was du meinst, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und Thierry Henry, er hat, also es gibt, glaube ich, wenig, was so cool ist, wie irgendwo Legende zu sein.
Ja. Und bezeichnend dafür ist natürlich die Statue, die vor dem Stadion steht. Ja. Und es gibt ja nicht so, kommt ja nicht so oft vor, dass lebende Menschen irgendwo eine Statue kriegen. Das machen es bei Arsenal ziemlich cool, finde ich. Es gibt wirklich nur wenig
Statuen. Bergkamp übrigens.
Bergkamp hat eine, ja. Der Wenger hat jetzt eine, ja. Und man sieht das Kaliber, was die da halt sind. Und ja, es ist schon ziemlich geil.
William Kaliber. Arsenal-Innenverteidiger.
Ja, sehr gut. Ah, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Okay. Ja. Und
aber irgendwann war es vorbei.
Das heißt, Karriereende bei...
Also es hat eine offizielle Karriereende gegeben, 2015.
Ja.
Und ein vorgezogenes Karriereende, wie er dann halt in die MLS rübergewechselt ist. Nicht?
Genau.
Weil, mit allem Respekt, aber ja.
Ja, ich finde auch diese Art von Menschen dann immer cool, die rund um Fußball dann noch was sehen wollen. Ich sage ja immer wieder, das österreichische Beispiel für mich ist immer der Marc Janko gewesen, oder auch Jakob Janscher oder so, die sich halt Destinationen aussuchen, wo sie sagen, ich möchte gerne in der Stadt sein, ich möchte gerne was erleben und dann mache ich das. Und von dem her ist Red Bull New York irgendwie okay. Aber natürlich, es ist natürlich eine Karriere, vor allem auch zu damaligen Zeitpunkt in der MLS ausklingen zu lassen, war halt schon ein bisschen short, ja.
Und ich habe wieder mal geografisch was gelernt,
aha,
weil die Wurzeln vom Henri, die elterlichen Wurzeln, liegen in den französischen Überseegebieten, Martinique und Guadeloupe. Und das ist ja in der Karibik. Das heißt, der ist quasi, wenn er in die USA wechselt, näher an daheim, wo seine Eltern her sind, als in Europa gewesen. Es hat schon irgendwie passt, dass er da drüben war, und er war auch dort wieder cool. Er hat zwar für die Red Bulls gespielt, was immer so mittelcool ist.
Mittelmaximal.
Aber den Thierry Henry dort auflaufen zu lassen, war das nicht die Zeit, wo dann Daniel Reuer auch drüben war?
Ja, dem so.
Daniel Reuer und Thierry Henry, das muss aber FIFA irgendeinen Ordnungstransfer machen, dass das passiert. Aber die haben beide tatsächlich zusammengespielt, gell?
Ja, haben sie, ja.
Was genial ist.
Ja, ziemlich geil, ja. Ja, und dann gibt es noch 2012 eben diese eine Episode, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, Thierry in der MLS ist im Winter immer Pause. Thierry wechselt in die Premier League auf Leihbasis zu Arsenal.
Für zwei Monate,
was einfach arg ist. Erstes Spiel, dann mit der Rückennummer 12, ja. Nach seinem großen Vorbild, glaube ich, Johan Cruyff.
Nein, Marco van Basten.
Van Basten, sowas.
Van Basten, genau.
Der mit der 12 immer gespielt hat.
Ja. Weil ein gewisser Theo Walcott die 14 blockiert hat auch.
Ja. Ja, ein bisschen bitter. Aber gut, ja, soll schon sein. Henri kommt zurück. Großes Marketing-Comeback. The King is back. Überall. Mit Glotzen und Fullbart. Er hätte nicht stylisch ausschauen können, muss man auch dazu sagen. Die geile Arsenal-Trikot, wo rund ums Trikot dieser Lorbeerkranz drumherum ist. Also.
Und das riesengroß war auf dem Trikot.
Ja, das stimmt allerdings. Ja.
Ja. Und dann auf einmal macht er ihn.
Wird eingewechselt und schießt das Siegtor.
Ja.
Und denkst du so, das gibt es eigentlich nicht. Ich meine, der restliche Leih war jetzt ein bisschen zum Vergessen. Ich glaube, ich habe dann noch einmal ein Tor geschossen. So. Oder zwei vielleicht sogar. Das war's. Aber ja, Geschichten, die der Fußball schreibt,
absolut,
die uns in Erinnerung bleiben. Und den Moment haben wir wirklich schon oft angeschaut. Und da geht da die ganze Haut auf.
Ja, absolut.
Wenn der auf einmal eingewechselt wird und anläuft und die Hüften wieder auftrat und den Ball ins lange Eck schlänzen.
Und es ist also so sinnbildlich für Thierry Henry gewesen. Wieder ein genialer Moment, der ganz vielen Leuten eine Freude gemacht hat, der fußballerisch unfassbar war, der aber nicht auf der aller entscheidendsten Bühne passiert ist.
Ja, natürlich.
Weil er hat im besagten Champions-League-Finale, das sie verloren haben, nicht getroffen. Er hat in dem Champions-League-Finale, das sie gewonnen haben bei Barca, nicht getroffen.
Ja.
Er hat in keinem WM-Finale getroffen. Er hat damals bei der Euro, wo Europa, also ja, Welt-Untereuropameister, hat auch der David Trezeguet das Golden Goal gemacht.
Ja.
Also er ist nicht der Mann gewesen, der in den großen Spielen getroffen
muss
hat.
Muss man sagen, ja.
Und das ist, also, aber wurscht, Flair kannst du nicht kaufen.
Aber ich glaube, das ist auch der Grund, oder, warum er dann letztlich in so einer All-Time-High, wenn es darum geht, der allerbeste.
Sicher nicht unter den Top 5 ist.
Genau, da ist er nicht ganz vorne dabei. Er bleibt halt durch dieses, eben, das Flair ist das beste Wort.
Ich wirf ein paar hin, Ronaldinho.
Ja.
Ist vor dem Thierry Henry im Weltfußball. Messi, Ronaldo, die sind vor.
Beide Ronaldos,
ja. Die sind vor dem Thierry Henry. Aber in der Flair-Wertung ist er halt schon gut dabei. Ich meine, da ist ganz vorne der Ronaldinho natürlich auch, das darf man auch nicht reden. Ja. Aber
selbst der Ronaldinho hat über einen Henri nur gute Worte gehabt.
Absolut. Legendär und genauso legendär ist er ja auch jetzt. Ich meine, es gibt ja für mich ein ganz schönes Bild, ist Thierry Henry sitzt in den Katakomben, der keine Sorgen erinnert. Er ist ja im Moment Nachwuchstrainer,
ja.
U21/U23 Nationalteamtrainer in Frankreich und die haben wir gegen Österreich gespielt, in Ried. Und ich habe mir schon gedacht, das ist schon absurd, oder? Ich meine, einerseits Daniel Reuer spielt mit Thierry Henry in New York.
Wird ihm wohl ein bisschen was beibracht haben.
Und Thierry Henry sitzt in der Keine-Sorgen-Arena, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr Keine-Sorgen-Arena geheißen hat,
ja.
In Ried. Ried im Innkreis, nicht im irgendwo anders. Und gibt den Interview. Und ich mir gedacht, das ist ja lustig, weil da haben sie sogar Österreich gewonnen, glaube ich. Also seine Trainerkarriere ist ja mittelmäßig prächtig, muss man sagen. Da ist seine Pandit-Karriere, finde ich, beeindruckender.
Also man sieht halt wieder den Ehrgeiz vom Henri, der ja, also das ist, glaube ich, auch eines der Charaktereigenschaften, die er am meisten auszeichnet, dass er halt unendlich ehrgeizig ist. Und beim Trainer sein wirkt so ein bisschen verbissen schon, finde ich. Mhm. Also der kriegt natürlich nicht ganz schlechte Jobangebote, weil er halt auch der Thierry Henry ist.
Aber es war dann trotzdem so mittelmäßig. Er war Monaco kurze Zeit Trainer,
genau.
Hat dann in Montreal kurz gecoacht in der MLS, war zweimal Assistenzcoach in Belgien.
Genau.
Also es ist jetzt noch nicht so, dass er irgendwie groß aufgeschlagen hat. Jetzt Nachwuchs
und vor allem hat er halt nirgendwo ausgerissen. Das muss man sagen. Es ist wirklich nirgendwo beeindruckend gewesen. Wohingegen die Pandit-Karriere, also die Karriere als TV-Experte, läuft sensationell gut. Ne?
Ja, vor allem in der Aufstellung Kate Upton, Thierry Henry, Jamie Carragher und Michael Richards. Das ist schon legendär kultig, was die vier da abziehen.
Richtig gut, ja.
Weil sie wissen, die Kate Upton zieht die ganze Viererketten,
ja.
Weil sie die beste Sportjournalistin ist überhaupt. Und die drei halt nehmen Thierry Henry, der hat diese. Und es geht jetzt nicht um eine politische Bewertung, der hat diese Barack Obama Coolness, das du nicht kaufen kannst. Du kannst da kein Rhythmusgefühl kaufen, du kannst da kein Flair kaufen, du kannst da kein Style kaufen. Er sagt schlaue Dinge. Mhm. Also sehr, und jetzt reden wir vielleicht ja über dieses Thema. Er hat ja nicht nur alles, es glänzt ja nicht alles nur in seinem Leben. Er hat ja gerade in den letzten Jahren ja auch mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Ich glaube, gerade die Corona-Phase hat er mir sehr, sehr zugesetzt.
Ja, weil das am Rande mitkriegt, allein
in
Montreal.
Da war er ja in Montreal und die Familie irgendwann anders auf der Welt und wir alle wissen, wie scheiße das damals war.
Ja.
Und das hat ihm schon auch ziemlich zugesetzt. Aber er ist schon ein sehr, sehr reflektierter Mensch.
Mhm.
Oder vielleicht wirkt er nur so reflektiert, weil er neben Jamie Carragher und Michael Richards sitzt in der
bei
CBS. Aber
jedenfalls ist sitzt der Schmäh ist locker. Er ist wahrscheinlich nicht auf den Mund gefallen. Er wird ganz gut, ich würde finden, er wird den Spielfrei-Podcast ganz gut
kommen. Er wird super gut einpassen.
Können wir machen,
ich würde ihn sogar in die Mitte sitzen lassen.
Ja, das ist okay.
Von uns.
Müssen wir eine Kamera aufstellen.
Und was du da einfach hast, und er sorgt dann einfach für so viele, wie soll ich sagen, wohltuende Momente, wenn man den Menschen zuschaut. Wenn es zum Beispiel seine Pandit-Experten-Auftritte sieht, wenn er irgendwo im Stadion sieht. Und natürlich geht jeder zu Thierry Henry so wie. Weil es Thierry Henry ist.
Ja.
Und er ist halt auch in dieser Aufstellung mit Michael Richards, Jamie Carragher, er ist der Star, weil er ist Thierry Henry.
Gut, die Reihe, muss man auch sagen, ist auch wirklich.
Natürlich, aber trotzdem. Ja. Er ist absoluter Weltstar und das ist, er ist ja ein guter Mann. Ich hoffe, dass er keinen Scheiß in seinem Leben macht. Ich würde gerne meine Meinung irgendwie so beibehalten werden.
Ja, das wäre klar. Generell alle Spieler und Trainer, die wir porträtiert haben, das wäre voll super.
Wenn es eine komplette Idioten werden würde.
Ja, genau. Ja. Apropos zum Schluss, ich glaube, das ist eigentlich auch der Schluss, oder? Wir haben kurz darüber geredet, wie die Trainerkarriere gelaufen ist, sagen wir mal so mittel. Ehrlich gesagt glaube ich nicht so richtig dran, dass er als Trainer noch richtig erfolgreich sein wird. Er wird sich irgendwann wahrscheinlich auf die Expertenrolle konzentrieren. Schadet nichts, weil dann sehen wir nur lang und oft und das ist nicht ständig die Gefahr, dass er entlassen wird.
Genau.
Und
gut.
Ja.
Danke, Alex Steger.
danke, Stefan Adelmann. Ich habe das wirklich sehr cool gefunden, das Thema hast du vorgeschlagen, wie du schon gesagt hast. Als Spurs-Fan kann man einfach nur sagen, es gibt Spieler, die stehen über dem Verein. Ja? Und das war beim Henri wirklich so.
Gut.
Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.